Deutschlandfunk. Tag für Tag.
In Deutschland gibt es die bekannten Islamverbände, aber unabhängig davon schließen sich Musliminnen und Muslime zusammen, um zum Beispiel zu debattieren oder zu informieren. Die Alhambra-Gesellschaft ist ein eingetragener Verein, der sich als islamischer Bildungsträger etablieren möchte. Laut Selbstbeschreibung auf der Homepage verstehen sich die hier organisierten Musliminnen und Muslime als, Zitat, originärer Teil der europäischen Geschichte und ihrer jeweiligen europäischen Heimatgesellschaft. Eine positive Selbstwahrnehmung sei das Ziel. Ein Diskussionsformat der Alhambra-Gesellschaft nennt sich das muslimische Quartett. Die Besetzung wechselt, 3 Mitglieder sind muslimisch, eines nicht. Das Quartett spielte vor einigen Tagen in Hamburg auf. Macht und Geschlecht, eine religiöse Perspektive, hieß das Thema. Mechthild Klein hat den Vieren zugehört.
Wohl an die 250 Leute kamen zum muslimischen Quartett in den hippen Resonanzraum im Medienbunker auf St. Pauli. Eingeladen hatte die Friedrich-Ebert-Stiftung, gemeinsam mit dem Dominikanerorden in Hamburg und der Alhambra-Gesellschaft. Ein Sprecher der Friedrich-Ebert-Stiftung weckt hohe Erwartungen an diesem Abend.
Sich den heißen Eisen unserer Zeit anzunehmen, ist eine Spezialität der Alhambra-Gesellschaft. Das ist eine vor wenigen Jahren gegründete, von deutschen Muslimen gegründete Initiative, ein Verein, der sich nicht wegduckt, wenn es um die schwierigen Fragen geht, sondern sie offensiv zur Diskussion stellt, so wie heute Abend hier.
Auf dem Podium sitzen 3 Männer und eine transsexuelle Frau. Die Islamwissenschaftlerin Nimet Şeker lieferte vorweg eine Einführung in das Thema Macht und Geschlecht, eine religiöse Perspektive. Aus ihrer Sicht als Muslimin. Sie kam schnell auf den Punkt, dass das Geschlechterverhältnis immer ein Machtverhältnis sei, das sich alle Gesellschaften einverleibt hätten.
Da sie nur durch die Ausbeutung von Frauen funktionieren. Vielmehr werden wir Frauen, und damit meine ich nun alle Frauen, zu Verletzlichkeit, zu Schwäche, zu Nachgiebigkeit, zum Gefügigsein und zum Schweigen erzogen.
Die Frankfurter Islamwissenschaftlerin Nimet Şeker saß nicht auf dem Podium des muslimischen Quartetts, weil sie nicht für die Frauenquote in ihrem eigenen muslimischen Verband herhalten wollte, wie sie sagt. Sie ist stellvertretende Vorsitzende der Alhambra-Gesellschaft. In ihrem Vortrag spricht sie sehr persönlich über Frauenbilder in Europa.
Das ständige Hinterfragen der äußeren Erscheinung und des Auftretens erleben wir Frauen nicht nur aus unserem direkten Umfeld, wir lieben es auch, es an uns selbst zu praktizieren. Die ständigen Hinweise auf die Haare, die unter dem Kopftuch hervorschauen, die zu laute Stimme, die unangebrachte Kritik, die mangelnde Solidarität unter Frauen.
Nimet Şeker zeichnet ein Bild von der Frau und ihrem Körper als Imaginations- und Projektionsfläche in modernen Gesellschaften. Frauen in der muslimischen Community treffe das besonders. Sie würden kritisiert für ihr Äußeres, von Linken oder Rechten oder auch von Feministinnen. Innerhalb der eigenen Gemeinschaft müssten sie den Islam ebenfalls verteidigen. Alles, was sie anziehen, die Kleidung, könne zum Vorwurf gegen sie gemacht werden. Das nehme Frauen ihre Freiheit. Bei all den Debatten gehe es niemals um die Autonomie oder die freie Bekleidungswahl der Frauen, sagt sie. Die Frankfurter Islamwissenschaftlerin teilte dabei auch an ihre Glaubensbrüder aus.
Wenn muslimische Frauen stellvertretend für das Kollektiv angegriffen, getreten, bespuckt und geschlagen werden, und das passiert in Deutschland fast jeden Tag, bleibt die echte Solidarität und Empathie unserer muslimischen Brüder leider aus. Die symbolische Geschlechterordnung erfüllt in solchen Situationen wieder ihren vollen Zweck, nämlich die Etablierung einer sozialen Hackordnung. Am Ende geht es beim Geschlechterverhältnis also immer um ein Machtverhältnis.
Ihre Stimme fehlte in der anschließenden Diskussion. Wir hätten 3 Männer und eine transsexuelle Frau auf dem Podium über die Nöte von muslimischen Frauen aus dem ganz normalen Alltag sprechen können. Der Hamburger Dominikanerpater Richard Nennstiel zieht den Bogen gleich größer.
Die Unterdrückung der Frau oder dieses Machtverhältnis hat eben nicht nur etwas mit dem Christentum zu tun, sondern schon Aristoteles schreibt ja, dass die Frau eine Fehlform des Mannes ist. Also der Mann ist der vollendete Mensch und die Frau ist die Fehlform. Und dieses Denken zieht sich immer durch. Um 1900 hat Professor Möbius in Berlin, der Pathologe, ein Buch veröffentlicht, das hieß die physiognomische Schwachsinnigkeit des Weibes. Und er hat in diesem Buch wissenschaftlich nachgewiesen, dass die Frau schwachsinnig ist. Sie ist geistig gestört und braucht eben den Mann als denjenigen, der sie leitet in ihrem Alltag und in anderen Dingen.
Die abrahamitischen Religionen wiederum hätten zwar patriarchale Strukturen, aber ihre Geschlechterbilder seien ja schon älter. Das seien keine Schöpfungen der Religionsstifter, gibt der Islamwissenschaftler Ali Gandur zu bedenken.
Es geht um Eigentum, um die Beziehung zwischen dem Besitzer und dem Nichtshaber. Diese Strukturen haben diese Bilder geschaffen und dann wurden Erzählungen um diese Strukturen drumherum erzählt. Das findet man in der Mythologie, in den monotheistischen Religionen, in der Philosophie, bei Aristoteles und so weiter.
Mehr als 1000 Jahre später hat auch der Westen mit diesen Konzepten zu kämpfen. Obwohl Europa als säkularisiert gilt, spuken noch manche der alten Konzepte und Ideale in den Köpfen der Gläubigen. Manche Muslime empfinden es so, als seien sie in zwei Welten unterwegs.
Die gesamte Normenlehre der Muslime, also von A bis Z, ist in einer Gesellschaft entstanden, die nicht mehr existiert. Seit dem 19. Jahrhundert fanden radikale Veränderungen in unserer Welt. Es kamen zu mehreren Revolutionen. Also viele Strukturen lösten sich auf, also Großfamilie, Stamm und so weiter und so fort. Und das Problem so entsteht, wenn man nach dieser Normenlehre leben will oder sein Leben strukturieren will, in einer Welt, die völlig anders ist. Und ich würde sagen, Muslime haben es noch nicht geschafft, eine Normenlehre zu produzieren, die in ihrer Welt, also im 21. Jahrhundert, in ihrer Welt beheimatet ist.
Das betrifft auch die Sexualmoral. Pater Richard Nennstiel spricht es aus für das Christentum.
Ja, einmal ist ja ein Phänomen, dass eigentlich alle Religionen irgendwo sexbesessen sind.
Der Pater nennt die Symptome. Alles, was sexuelle, lustvolle Empfindungen bereitet, wird im Christentum als schwere Sünde bezeichnet, auch für Frauen. Sexualität dürfe nur der Fortpflanzung dienen.
Und das ist doch krank. Und wenn ich Sexualität auf der einen Seite tabuisiere, aber alle Lebensbereiche sexualisiere, dann muss natürlich ein Spannungsverhältnis entstehen, was irgendwann aufbricht. Es bricht auf, aber es wird dann wieder durch die Macht auch der Männer wiederum kontrolliert. Und daher, glaube ich, hängt eben Macht und Geschlecht eng zusammen. Die Kirche zieht sich so ein bisschen raus. Die Kirche sagt, ja, Macht gibt es in der Kirche nicht. Da ist alles Dienst.
Im Islam gibt es andere Vorstellungen von Geschlechterordnungen. Teilweise haben muslimische Staaten in der Moderne das selbst in die Hand genommen, was als islamisch gilt und was nicht. Das Problem sei, es gebe eine unausgesprochene Angst unter Muslimen, die absolute Wahrheit zu verfälschen, wie Ali Gandur sagt. Die klassische islamische Theologie sei mit den Fragen von Laien häufig völlig überfordert.
Diese Angst, etwas zu verlieren, wenn man die Frage stellt, ich glaube, das hat mit der falschen Vorstellung überhaupt, was Wahrheit ist und was Religion will und was überhaupt Gott ist.
Ob heute aber Minderheiten unter den Gläubigen beispielsweise ihre Homosexualität oder Transsexualität offen in ihren muslimischen Gemeinden leben könnten, da hat die Religionswissenschaftlerin und Transfrau Leila Yagiela ihre Zweifel. Es braucht daher strukturierte Programme in den muslimischen Gemeinden, die das aufgreifen. Sie glaubt, es gebe zu viele Torwächter unter den muslimischen Gelehrten, die Themen ausklammern, wo es um Macht und Geschlecht geht.
Die ganz genau wissen, wenn die Gläubigen alle wüssten, was alles möglich ist und worüber alles diskutiert werden kann, dann haben wir nicht mehr so die Hand über die. Und das muss durchbrochen werden.
Aus dem Publikum haben Frauen mehrfach die Frage gestellt, wie die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen in den Religionen und im Kultus aussieht. Ob über Imaminnen diskutiert werde, ob Mohammeds Leben mit seinen vielen Gefährtinnen, ob sich das auf den Umgang mit Frauen heute auswirke. Diese Frage wurde überhört vom Moderator.
Mechthild Klein rezensierte einen Auftritt des Muslimischen Quartetts in Hamburg.